Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Zunächst aus dem Heiligen Koran ein Gotteswort. Es sind die Verse 22 und 23 der Sure 16, Nahl.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. إلهكم إله واحد إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين صدق الله العلي العظيم.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Euer Gott ist der eine, einzige Gott. Doch die nicht ans Jenseits glauben und die Wahrheit leugnen und voller Hoffart sind, sträuben sich, sich dem einen Gott zuzuwenden. Zweifellos aber weiß Gott, was sie verbergen und offenkundig machen. Wahrlich, die Hoffärtigen und sich gegen die Wahrheit sperrenden mag Gott nicht.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Sonntag, dem 28. April 2024, gleich dem 9. Urdi-Behisht 1403 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Geschichten und Zeichen. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Imam Alis Denken im Spiegel des Nahdul Balagha. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Islam, Ernährung und Gesundheit. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Geschichten und Zeichen. Bleiben Sie dran.
Yusuf alaihi salam ist ein großer Prophet gewesen. Er hat ein bewegtes Leben gehabt. Seine Lebensgeschichte wird im Koran beschrieben. Der Koran bezeichnet sie als eine der besten Geschichten. Yusuf wurde als Kind von seinen Brüdern aus Neid in den Brunnen geworfen. Gott aber wollte, dass er gerettet wird. Eine Karawane fand ihn im Brunnen und er wurde als Sklave an den Königshof des ägyptischen Herrschers verkauft. Yusuf wuchs heran und wurde ein schmucker Jüngling. Die Frau des ägyptischen Herrschers verliebte sich in ihn und sie überlegte hin und her, wie sie ihn in ihr Netz locken könnte. Yusuf aber war ein gottgläubiger Mensch und er hielt sich von jeder Sünde fern. Weil er nicht auf Sulaycha einging, sorgte sie dafür, dass er ins Gefängnis kommt. Doch Gott belohnte ihn für seine Selbstbeherrschung. Nachdem Gott ihn aus dem Gefängnis befreite, bestimmte der Herrscher von Ägypten ihn zu seinem Verwalter. Hören Sie nun aus dem Leben von Hazrat Yusuf alaihi salam. Sulaycha dachte in ihrer Kammer nach, wie sie Yusuf ihre Liebe zeigen sollte. Sie war besorgt, dass Yusuf sie abweisen würde. Er war nämlich sehr gläubig und rein. Yusuf war ein vertrauenswürdiger Diener am Hofe. Sulaycha wusste, es ist überhaupt nicht einfach, einen Mann, der an Gott glaubt und seine Gebote befolgt, in die Netze tierischer Triebe zu locken. So grübelte sie tagelang, wie sie sich an ihn heranmachen könnte. An jenem Tag war der Herrscher von Ägypten, der Gemahl der Sulaycha, außer Hause. Sulaycha fand einen Vorwand und rief Yusuf zu sich. Als Yusuf eingetreten war, schloss sie rasch alle Türen. Yusuf war entsetzt. Er sagte aufgeregt, Ich suche bei Gott Zuflucht, Gott, der mich herangezogen hat und mir einen guten Rang verlieh. Weißt du denn nicht, dass die Frevler keine Rettung finden? Er lief eilig zur Tür, um zu fliehen. Doch Solecha hatte alle Vernunft und Klugheit verlassen. Sie lief Yusuf nach, bekam von hinten sein Hemd zu fassen. Yusuf riss sich los und sein Hemd war in zwei. Da öffnete sich plötzlich die Tür und der Herrscher von Ägypten trat ein. Solecha wurde ganz bleich im Gesicht. Es überkam sie eine große Furcht. Aber schnell hatte sie eine List zur Hand und rief, »Yusuf hat die Ehre deiner Gemahlin verletzt. Welche Strafe verdient jemand, der etwas Schlechtes von deiner Frau wollte? Hat er etwas anderes verdient als Gefängnis und Peinigung?« Yusuf aber wehrte sich, »Das stimmt nicht. Eure Gemahlin wollte mich herbeilocken. Hier, mein Hemd ist doch der beste Beweis.«
Der König von Ägypten war wie vor den Kopf gestoßen und zutiefst verletzt. Er kannte Yusuf und konnte nicht glauben, dass seine Frau die Wahrheit sagt. Aber er war sehr wütend und rot vor Zorn. Einer seiner Begleiter, der Zeuge des Geschehens war, sagte ihm, »Mit ein wenig Überlegung lässt sich herausfinden, wer die Wahrheit sagt. Wenn das Hemd des Yusuf von Zorne zerrissen ist, dann ist Yusuf der Sünder.« Aber wenn es von hinten zerrissen ist, dann ist es eure Gemahlin, die lügt. Der Herrscher von Ägypten sah, dass das Yusufs Hemd von hinten zerrissen war. Seine Frau hatte also Verrat begehen wollen. Aber er liebte sie, deshalb sagte er zu ihr, sie solle ihre Tat bereuen, und er bat Yusuf, er solle vergessen, was sich ereignet hatte, und niemanden davon erzählen. Langsam sprach sich unter den Frauen des ägyptischen Adels herum, dass Solecha in Yusuf verliebt ist. Alle begannen Solecha zu tadeln und ihr vorzuwerfen, du befindest dich auf Abwegen. Solecha stand als die Blamierte da. Sie war schrecklich wütend auf Yusuf. Sie nahm sich vor, dafür zu sorgen, dass er doch ins Gefängnis kommt, um ihm eine Lektion zu geben. Aber Yusuf war sogar dankbar dafür, dass er im Gefängnis seine Ruhe hat. Er betete zu Gott, »Mein Herr, für mich ist die Bleibe im Gefängnis schöner als das, was sie von mir wollen, und wenn du nicht die List dieser Frauen von mir abwendest, werde ich auch zu den Unklugen gehören.« Gott erhörte das Gebet Yusufs, das aus tiefster Seele kam. Yusuf blieb einige Jahre im Gefängnis, bis schließlich allen bewiesen war, dass ihn keine Schuld trifft. Der ägyptische Herrscher ordnete seine Freilassung an und gab ihm einen hohen Posten. Wichtiger Punkt in dieser Geschichte, welche in der Sure Yusuf des Korans steht, ist der, dass Yusuf nur auf Gott vertraut und er nur durch Gottes Hilfe wieder aus dem Gefängnis befreit wird. Wichtig ist auch der Hinweis darauf, dass Gott den Menschen bei Versuchungen schützt. Yusuf bekennt, ich betrachte mich überhaupt nicht als unschuldig, denn die Triebseele, die in mir und in jedem Menschen ist, lädt mich ständig zu schlechten Taten ein, und jeder kann der Triebhaftigkeit ins Netz gehen, es sei denn, Gott achtet auf ihn. Dann kann ihm nichts mehr passieren. Gott ist zu seinen Dienern erbarmungsvoll und gütig.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Mehrdad Kazemi mit dem Titel Iran Man, das heißt Mein Iran.
Oh, شکوه نام تو در جان و تن.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Imam Alis Denken im Spiegel des Nahjul Balagha.
Imam Alis Denken im Spiegel des Nahjul Balagha. Diesmal möchten wir betrachten, was über die Aussendung von Propheten im Nahjul Balagha steht. Die Geschichte des Islams begann in der Höhle Hara an einem Berg nördlich von Mekka. Es war eine stille Nacht. Muhammad Salawatullah alai war gerade wieder in der Höhle in Gottespreisung und Anflehung vertieft, als ihn eine Stimme rief: Muhammad, lies. Er war verwirrt und verwundert. Was soll ich denn lesen? Da sagte die Stimme weiter: Lies im Namen deines Herrn, der erschuf, der den Menschen aus einem Embryo erschuf. Lies, denn dein Herr ist allgütig, der mit dem Schreibrohr lehrt, den Menschen lehrt, was er nicht wusste. Es waren die 5 ersten Koranverse Sure 96 der Offenbarung, die der Prophet empfing. In dieser Nacht war Muhammad zum letzten Gesandten Gottes ernannt worden, um die Menschheit recht zu leiten. Ali ibn Abi Talib alaihi salam, der erste männliche Anhänger des Propheten, beschreibt die Zeit vor der Aussendung Mohammeds, um die Situation zu veranschaulichen, in der Prophet die Rechtleitung der Menschen übernahm. Es herrschten sehr üble Bedingungen in der Gesellschaft. Schlechte Eigenschaften waren gang und gäbe und unter Tapferkeit und Heldenmut verstand man Mord, Raub und Racheakte. In der zweiten Khutba in Nahjul Balagha beschreibt Imam Ali die Situation wie folgt: Gott hat den Propheten des Islams in einer Zeit ausgesendet, in der die Menschen in Wellen des Übels abgesunken waren und die Fäden der Religion sich allmählich auflösten und die Säulen der Gewissheit bebten. Die Strahlen der Rechtleitung waren erloschen und Blindheit war eine Epidemie. Die Menschen gehorchten Gott, dem Allbarmherzigen, nicht. Aber Satan halfen sie, während der Glaube ohne Helfer und Unterstützer blieb. In diesem Land haben sie die Gelehrten gezähmt, während sie die Unwissenden geehrt und ihnen den besten Platz zuwiesen. Imam Ali legt ein anschauliches Bild von der Situation in der Ära der Unwissenheit vor. Laut seiner Chutzpa Freitagsgebetsansprache 26 herrschten sowohl materielle als auch immaterielle Missstände. Die Menschen hatten keine geeignete Unterkunft. Sie lebten mit den Worten des Imams auf steinigen Böden voller Schlangen. Sie tranken schmutziges Wasser und aßen trockenes Brot. Es gab keine Sicherheit. Die Menschen vergossen gegenseitig ihr Blut und sie brachen die Verwandtschaftsbeziehungen ab. Sie folgten der schlimmsten Religion, denn sie bauten sich Götter und beteten sie an. Sie lebten neben dem besten aller Häuser der Kaaba in Mekka, aber weil sie ständig in Streit und Krieg miteinander verwickelt waren, sind sie nie in den Genuss von Sicherheit gelangt. Doch es herrschten neben materiellen Missständen auch schwere spirituelle Mängel. Die Menschen hatten sich total verirrt und waren ratlos, sagt Imam Ali. Zweifelsohne führt der Irrweg automatisch zu weiteren Schwierigkeiten in der Gesellschaft. Eine Folge des Irrwegs ist, dass eine Schicht die andere unterdrückt. Der Prophet wurde ausgeschickt, um gegen diese Verworrenheit vorzugehen. Deshalb bezeichnet Imam Ali alaihi salam den Propheten als jemanden, der die Menschen, die vom Weg abgeraten sind, gut kennt und sie aufsucht, um sie wie ein Arzt von ihrer seelischen Erkrankung zu heilen. Imam Ali sagt über den Propheten, der Prophet Gottes ist ein Wanderarzt, der mit seiner Heilkunde umherzieht, die heilenden Salben vorbereitet und sie, wenn notwendig, anwendet. In den islamischen Geschichtsbeschreibungen wird der Prophet als zuverlässiger Treuhänder und ein Segen für die Menschen bezeichnet. Der Prophet gilt als Zeichen für die göttliche Allbarmherzigkeit, und wegen dem Propheten wurden auch die Menschen, unter denen er weilte, vor Gefahren bewahrt. Gottes Barmherzigkeit überwiegt seinen Zorn, und er hat bei Erschaffung des Menschen und der anderen Lebewesen den Empfang seines besonderen Segens ermöglicht, zum Beispiel durch die Existenz des Propheten und seines Hauses unter den Menschen.
Der Islam legt als erstes das Prinzip von der Einzigkeit Gottes zugrunde und lädt den Menschen zum Nachdenken über die Grundlagen der Religion ein. Es ist nicht akzeptabel, dass jemand einfach die Grundsätze der Religion annimmt und nachahmt, ohne darüber nachzudenken. Der Mensch soll, um von den Grundsätzen der Religion überzeugt zu werden, nachforschen und sich informieren. Der Islam fordert den Verstand auf, über den Sinn der erstaunlichen Schöpfungsordnung nachzudenken. Durch dieses Nachdenken wird der Geist wachgerüttelt und die Verbindung zwischen ihm und Gott gefestigt. Gemäß Imam Ali alaihi salam hat die Aussendung der Propheten unter anderem die Wiederbelebung der natürlichen Veranlagung Fitra und die Wiedererweckung des Verstandes zum Ziel. In seiner ersten Khutba im Nahjul Balagha sagt er, dass Gott seine Gesandten unter den Menschen aufgerufen und nacheinander zu ihnen geschickt hat, damit sie erneut die Botschaft ihrer Fitra, ihrer natürlichen Veranlagung wahrnehmen und an den in Vergessenheit geratenen Segen erinnert werden. Die Propheten sollen für die Religion werben und sie logisch darlegen und die Schätze des Verstandes an den Tag zu bringen. In dieser Rede hat der Imam die rationalen Erkenntnisse mit verborgenen Schätzen verglichen und gesagt, dass es einer der Aufgaben der Propheten ist, diese Schätze aufzudecken. Daraus lässt sich entnehmen, dass im Verstand Kenntnisse lagern, die nicht von außen kommen oder durch die Erfahrung gewonnen wurden. Außerdem lässt sich daraus schließen, dass der Mensch gar nichts von diesen Kenntnissen weiß und sie nicht beachtet, solange er nicht von den Propheten darauf aufmerksam gemacht wird. Die Propheten aktivieren also auch den Geist und Verstand und das in der gottgegebenen Natur verborgenen Wissen. Imam Ali alaihi salam weist im Nahjul Balagha an verschiedenen Stellen auf diese beiden Ziele hin. Über die Geltendmachung des Ein-Gott-Glaubens Tauhid, welches eines der wichtigsten Ziele der Propheten, sagt er, Gott hat ihn, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, in einer Zeit ausgesandt, als die Anhänger der verschiedenen Religionen zerstritten waren und den Weg der Uneinigkeit gingen. Er hat ihn daher den anderen Propheten nachfolgen lassen und die Offenbarung mit der Aussendung des Propheten des Islams besiegelt. Auf diese Weise hat er, der Prophet, für den Eingottglauben gegen alle rückständigen und abwegigen Kräfte zu kämpfen begonnen. Über die Verbreitung der Gerechtigkeit durch den Propheten sagt Imam Ali alaihi salam, der Prophet ist Anführer aller Gottesfürchtigen und öffnet jeden, der nach Rechtleitung sucht, die Augen. Er ist eine Leuchte mit strahlendem Licht, ein strahlender Stern, eine Fackel mit hellen Flammen. Seine Art ist Ausgewogenheit, seine Tradition ist Vollendung. Seine Worte unterscheiden Recht und Unrecht deutlich voneinander und seine Medizin ist die pure Gerechtigkeit. Laut Imam Ali alaihi salam hat Gott mit der Aussendung von Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ebenso die Verbreitung der Hassgefühle, die unter den Menschen weit verbreitet waren, bezweckt. Daher sagt Imam Ali, Gott hat durch ihn, den Propheten, die Hassgefühle begraben und die Feuer gelöscht. Er hat Fremde miteinander verbrüdert und hat die Verwandtschaftsbande ausgedehnt. Er hat, was unberechtigt als Ehre galt, in Schande verwandelt und das, was unberechtigt als Schande galt, in Ehre. Diese Worte Imam Alis beinhalten das, was in der Sura 3 im Vers 103 steht, nämlich Und gedenket der Gnade, die Allah euch erwiesen hat. Damals, als ihr Feinde waret und er zwischen euren Herzen Freundschaft stiftete, worauf ihr durch seine Gnade Brüder wurdet.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Shahram Nazeri mit dem Titel Dilbar, auf Deutsch Herzensrauber.
خلوت خاص دلبر آمد دلبر ذکرم به دلبر آمد جان آینه جمال جانان تن خاک دیار دلبر آمد دل خلوت خاص دلبر آمد
خیشتم زد، صافی به ظهور خیشتم زد، صد گونه صفات مظهر آمد، صد گونه صفات مظهر آمد، دل خلوت خاص دل بر آمد. دل خلوت خاص دل بر آمد، دل بر ز کرم به دل بر آمد، جان آینه جمال جانان، تن خاک دیار دل بر آمد. از دل خلوت خاص دل بر آمد، دل بر ز کرم به دل بر آمد، جان آینه جمال جانان، تن خاک دیار دل بر آمد. از
جاودان کس نشنیدم که در این کار بماند، آه 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 آه. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر، از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر، یادگاری که در این
صد گونه صفات مظهر آمد، صد گونه صفات مظهر آمد، دل خلوت خاص دلبر آمد، دلبر ز کرم به دلبر آمد، دل خلوت خاص دلبر آمد، دلبر ز کرم به دلبر آمد، دل خلوت خاص دلبر آمد، دلبر.
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Islam, Ernährung und Gesundheit. Weiterhin guten Empfang.
Islam, Ernährung und Gesundheit.
In der heutigen Sendung wollen wir über die schädlichen Wirkungen des Schweinefleischs auf Körper und Seele des Menschen sprechen. Alle Menschen wünschen sich, dass sie gesund bleiben, ohne jegliche Krankheiten und körperliche Beschwerden. Voraussetzung für ein angemessenes Wachstum, für Arbeitsfähigkeit und Fröhlichkeit ist ein gesunder Körper und eine richtige Ernährung. Prophet Muhammad, Salawatullah alaih, sagte in diesem Zusammenhang: In einem Leben ohne Gesundheit ist nichts Gutes zu sehen. Aus der Sicht des Islam ist ein wichtiger Grund für die Gesundheit der Verzicht auf Haram-Nahrungsmittel. Wie wir schon in der letzten Folge sagten, verbietet der Islam den Verzehr von Schweinefleisch und sieht es als Ursache für manche körperliche und psychische Krankheiten an. In der Tat ist den Menschen der Genuss von Speisen erlaubt, die für Körper und Seele von Nutzen sind. Das sind Halalgerichte und alles, was schädlich sein könnte, ist religionsrechtlich verboten, also Haram. Schweinefleisch steht auf der Haram-Liste und es gibt einige Regelungen hierzu. Wenn man die Nahrungsformen dieser Tiere betrachtet, so stellt man fest, dass sich Schweine unter anderem von Mist und Anfall ernähren. Sie fressen sogar ihren eigenen Kot und auch den anderer Tiere. Daher ist der Magen der Schweine ein Hort für unterschiedliche Mikroben. Diese Mikroben und Bakterien dringen sogar in das Fleisch und Blut der Tiere ein und auch die Milch wird davon befallen, was natürlich die Ursache vieler Krankheiten sein kann. Im Koran wurde das Schweinefleisch neben dem Fleisch von verendeten Tieren als schädlich und haram bezeichnet. Im Gegensatz dazu wurde empfohlen, reine und nützliche Speisen zu sich zu nehmen. Als Beispiel nennt der Koran den Honig, den er als ein Heilmittel vorstellt, das viele gute Substanzen für den Menschen in sich birgt. Forscher sind nach Betrachtung der Lebensweise der Bienen zu dem Ergebnis gekommen, dass sich diese die reinsten Blumen und Pflanzen aussuchen und sich nie von Kot und Schmutz ernähren. Trinkt eine Biene verunreinigten Nektar, so darf sie den Bienenstock nicht mehr aufsuchen und wird vielleicht von den anderen Bienen getötet, damit sich ihr eingesammelter Pflanzensaft nicht mit dem köstlichen Nektar des Bienenstocks vermischt. Heutzutage hat die Wissenschaft teilweise schon den Einfluss der Nahrung auf Psyche und Moral des Menschen belegen können. In islamischen Überlieferungen wurde ebenfalls auf die Wirkung der Nahrung, unter anderem Fleisch, auf den Charakter des Menschen eingegangen. Dieser psychische Einfluss ist derart groß, dass die Eigenschaften eines Menschen dem Tier ähnlich werden, dessen Fleisch er verzehrt. Liebe Hörerfreunde, vielleicht interessiert es Sie zu wissen, dass schon vor der Zeit des Islam Prophet Moses, Salawatullah alaih, den Verzehr von Schweinefleisch verboten hat und auch im Alten Testament ein sündiger Mensch nach dem Namen dieses Tieres bezeichnet wurde. Wie schon gesagt, Schweine wühlen in Schmutz und Abfall und ihr Magen ist ein Hort für Mikroben unterschiedlicher Krankheiten. Fachmediziner sind nach vielen Forschungen auf diesem Gebiet zu der Erkenntnis gekommen, dass die Ursache vieler Krankheiten mit dem Verzehr von Schweinefleisch zusammenhängt. Gemeint ist die Übertragung der Trichinose durch winzige Fadenwürmer auf den menschlichen Körper, was zu Infektionen führen kann. Zum ersten Mal entdeckte ein Engländer namens Sir James Part im Jahr 1835 diese Trichinen, die sich in Schweinefleisch ansammeln können. Nachdem 1860 ein Mensch an Trichinose in der Stadt Dresden starb, klärte der deutsche Mediziner Friedrich von Zenker die schädliche Wirkung dieses Wurmes auf. Auch andere Ärzte untersuchten ihn und gaben weitere Informationen darüber bekannt.
Fadenwürmer sind äußerst klein, wobei die männlichen Tiere eine Länge von 1,5 mm erreichen und die weiblichen bis zu 4 mm groß werden. In einem Monat werden zwischen 10.000 bis 15.000 Larven gelegt. Nicht vollständig gegartes oder rohes Schweinefleisch gilt als Ursache für die Übertragung dieser Krankheit. Bei Trichinen dient zunächst jeder Wirt als Zwischenwirt, da die Larven zuerst im Darm zu Würmern heranreifen. Larven, die im Fleisch infizierter Tiere eingekapselt sind, werden bei dessen Verzehr aufgenommen. Die Kapseln werden im Dünndarm aufgelöst und so die Larven freigesetzt. Im Dünndarm bringen die Weibchen dann bis zu 1500 Larven zur Welt. Die Larven bohren sich anschließend durch den Dünndarm und erreichen so die Lymphe oder den Blutstrom. Sie treiben durch den Körper und lassen sich vor allem im gut durchbluteten Muskelgewebe nieder. Dort, wo sich eine Larve niederlässt, beginnt die Infektion, die, solange der Parasit lebt, im Körper verbleibt. Ein weiterer Punkt über Schweinefleisch ist, dass dieses Tier unter allen Tieren auf der Welt die meisten Harnsäure produziert. Aber nur 2% dieser Säure wird ausgeschieden und der Rest verbleibt im Fleisch. Daher haben Schweine meistens Gelenkeprobleme. Laut Angaben der Ärzte leiden auch viele Schweinefleischesser unter Gelenkbeschwerden und Rheuma. Ein anderes Problem ist, dass Schweinefleisch sehr langsam verdaut wird. Auch wenn es mit einer hohen Temperatur erhitzt wird, bleiben diese Probleme bestehen, denn die Aminosäuren erreichen im Blut nach 5 Stunden ihren höchsten Stand. In 4 Versen des Heiligen Koran wurde auf das Verbot von Schweinefleisch und seine Unreinheit hingewiesen. Zum Beispiel heißt es in der Sure Maide, Vers 3, dass man auf das Fleisch von Schweinen, von veränderten Tieren und auf Blut verzichten soll und diese haram sind. Tatsächlich ist das Verbot von Schweinefleisch im Islam und auch in anderen Religionen ein wissenschaftliches Wunder. Denn dieses Gebot wurde zu einer Zeit verhängt, in der der Mensch noch keine Ahnung von der schädlichen Wirkung des Schweinefleisches hatte. Auch in der heutigen Zeit sind körperliche und seelische Beschwerden, die der Verzehr von Schweinefleisch hervorruft, unter den Muslimen nur äußerst selten zu sehen. Hält man sich also an den islamischen Ernährungsplan, so wird man sowohl körperlich als auch moralisch und psychisch gesund bleiben. Liebe Hörerfreunde, wir sind am Ende der Sendung angelangt. Bis zu einer weiteren Folge. Gott schütze Sie.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Barstoday ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.